willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Bibelcast im Web. Wir grüßen euch wieder einmal aus Essen.
Und aus Hamburg.
Genau, das war jetzt genau falsch rum. Hallo. Simon, wir sind ja jetzt genau vor Ostern, ja? Am Freitag ist Karfreitag.
Ja.
Das höchste Fest der Christenheit steht ins Haus.
Ist das nicht Weihnachten?
Und ausgerechnet, das Fest, zu dem die meisten Leute gehen, ist sicherlich Weihnachten, ja. Aber das höchste Fest der Christenheit ist nun mal das mit Jesus. Diese Sache mit Tod und Auferstehung. Diese Sache mit ewigem Leben und Halleluja. Ausgerechnet in dieser Woche ein Text zum Thema Fasten. Hast du denn schön gefastet in dieser Fastenzeit?
Nichts dergleichen. Ich bin ein elendiger Faster. Manchmal faste ich, wenn ich faste, und dann explizit auch brutale Nahrung, und zwar über mindestens eine Woche hinweg. Und dann fühle ich mich auch, als würde ich viel beten, glaube ich. Aber ansonsten Fasten, tut mir leid, ich habe da null Ambitionen. Verdammt.
Hast du nicht mal auf Computerspielen verzichtet oder so?
Nein. Nein.
Gar kein Lifestyle-Programm.
Null, nein, nichts mit Schokolade.
Um danach zu sagen, ich habe gelitten.
Fleisch, nein, gar nichts. Ich habe einfach immer durchgezogen. Quasi Fasten gefastet. Ja.
Oh, ja, das ist natürlich eigentlich die Steigerung. Also wenn du schon fasten kannst und dich deiner eigenen Heiligkeit beraubst, herzlichen Glückwunsch. Stark, echt stark.
Oh Mann, danke, Lukas. Freut mich. Was hast du denn Tolles gefastet oder so?
Überhaupt nichts. Überhaupt nichts.
Spack. Ja, gut.
Also, jetzt schauen wir mal, was der Text zum Fasten sagt.
Ja.
Markus 2, die Verse 18 bis 22. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten, an jenem Tage. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Simon, alle Welt fastet, ja? Und wir beiden nicht.
Ja, tatsächlich fasten sogar Leute, die ich hier kenne, von denen ich nicht mal weiß, ob die überhaupt an Gott glauben. Es ist großartig. Ein Fasten ist hier tatsächlich irgendwie voll wichtig. Und wir machen es nicht. Und die Jünger offensichtlich auch nicht. Alles gut, oder?
Wer, vielleicht sollten wir mal klären, wer hier im Text erstmal fastet.
Na gut.
Die Jünger des Johannes.
Wer also ist denn dieser Johannes? Man muss sich ja mal so erinnern. Johannes, ja, das ist ja der Typ, der uns am Anfang des Markus-Evangeliums, den wir mal so kurz angerissen haben, hier, der Verrückte in der Wüste, ne? Und,
genau.
Und der hat Jünger. Ging das überhaupt hervor aus dem Text? Bin mir ja nicht so sicher. Ich glaube, aus dem Text, aus Markus-Evangelium geht es nicht hervor.
Nee, da geht es jetzt an dieser Stelle hervor, könnte man vielleicht sagen. Ja.
Mm.
Also es stand vorher nicht, aber gut, ich meine, wenn einer in der Wüste ist und von vielen Leuten besucht wird, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass da auch ein paar bei ihm hängen bleiben.
Genau. Und dann gibt es noch die Pharisäer. Und die fasten auch. Aber warum fasten genau denn die? Ist ja jetzt, für die ist ja nicht Ostern. Was ist denn da los?
Ja, das weiß ja noch keiner, dass Ostern ist, Simon. Das ist der Witz an der Sache.
Ja, also quasi Fuhrtour. Quasi.
Genau, das ist das erste Osterfest hier. Naja, vielleicht, vielleicht war das Passafest naht, aber wie auch immer, ist ja völlig egal, weil hier steht, sie fasteten viel. Was heißt viel fasten? Das heißt, noch weniger essen als nichts, glaube ich nicht. Viel fasten heißt wohl einfach, für die war es normal zu fasten und sie haben es regelmäßig gemacht. Wahrscheinlich stand in ihrem Kalender, wenn du so eine Kalenderübersicht hast, diese Taschenkalender, wo du dann immer irgendwie was schwarz machst, wenn du weg bist, verreist bist oder so. Da war wahrscheinlich das meiste schwarz und stand Fasten daneben. Und nur weniges blieb übrig, wo sie nicht gefastet haben.
Ah, Lukas, eigentlich ist total klar, was du da sagst. Das ist mir noch nie aufgefallen. Mein Gott, ja, fühlt mich ja noch entspannter.
Wieso das?
Weil ich mir da nicht vorwerfen muss, dass ich jetzt nicht faste. Das ist ja völlig... Nee, ist voll gut. Also das geht halt um grundsätzliche Fastenhaltung. Also die Haltung zum Nicht-Essen.
Genau.
Ja. Genau, und dann, genau, und da tun die, ja, und dann kommen etliche und die sprachen, ne, und es kamen etliche zu ihm, und ist also wahrscheinlich zu Jesus, und dann sagen die, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, also die Pharisäer, quasi die Laienbewegung, die haben auch noch Jünger, ist ja auch völlig durchgeknallt irgendwie der Gedanke, aber deine Jünger fasten nicht.
Naja, das sind ja... Das ist ja nicht nur eine Laienbewegung, sondern da sind ja, wie wir letzte Woche es hatten, auch Schriftgelehrte darunter. Ne? Das sind also auch Theologen. Das ist also eine Bewegung von Leuten, die einfach, da gibt es eben auch Rabbis, also Leute, die Jünger haben.
Na gut.
Na, siehst du mal.
Nehme ich mal so an. Genau, und dann fasten die Jünger des...
Nee.
Boah, ey. Da ist ja, muss ich mir gerade nochmal bewusst machen, dass ja Jesus mittlerweile schon als Rabbi anerkannt ist, zumindest so weit, dass sie sagen, ja, die Typen, die mit dir rumhängen, das sind jetzt nicht so nur deine Gang, sondern sind halt auch deine Jünger, und da musst du denen noch sagen, dass sie was sollen. Und dann machen die das nicht.
Ja, es ist ja auch üblich, dass so zum großen Versöhnungstag auch viel gefastet wird. Es gibt viele Fastenregelungen im Alten Testament, die dann eingehalten werden müssen. So rituelle Fastentage. Das ist schon eigentlich eine ziemlich wichtige Sache, ne? Und es ist auch eine Sache, die man in Gemeinschaft macht. Fasten tut nicht irgendwie einer alleine. Man kann Fasten entweder machen, um ja zuzugeben, dass man Schuld hat, Schuld abzugeben. Ne, im Alten Testament laufen sie alle naselang mit Sack und Asche auf dem Haupt rum. Wenn sie merken, dass sie was falsch gemacht haben, und dann kommt Fasten dazu, oder eben halt auch Sack und Asche, weil sie traurig sind. Zum Beispiel als Saul gestorben ist, werden die Kleider zerrissen im ganzen Land, das Volk weint und fastet. Ja, also Fasten ist so eine Sache, die eigentlich so die Beziehung mit Gott wiederherstellen soll.
Genau. Und warum kann das funktionieren? Also wenn man mal so, wenn ich weiß nicht, wie du das immer machst, wenn ich dann so faste, also nicht in einer Fastenzeit, sondern halt so wie die Pharisäer, dann hilft mir das halt total, mich auf Gott zu konzentrieren. Dann ist der Wahnsinn, man ahnt nicht, wenn man nichts isst und man quasi auch die Zeit nutzt, wo man Hunger hat und betet, ja, dann ist natürlich schon mal geil, aber es hilft auch wirklich, man wird so klar im Kopf, wenn der Bauch leer ist. Also nach einer bestimmten Phase der deliriösen Verzweiflung, dann ist es richtig nice. Also ist ja Wahnsinn, müsst ihr mal probieren.
Ja, ich kenne auch Leute, die nur mit dem Rauchen aufhören konnten, weil sie in der Zeit gefastet haben, ne? Weil dann einfach noch eine Herausforderung dazu kam und Fasten irgendwie das möglich macht, sich zu konzentrieren, oder?
Ja, so. Also wirklich, wenn man sagt so, boah, wenn ich einen leeren Magen habe, dann komme ich nicht mehr klar, da würde ich zustimmen, aber wenn man dann noch 12 Stunden aushält, dann wird es eigentlich schon ganz entspannt. Ja.
Es kommen also jetzt etliche und sprachen zu ihm, also offensichtlich zu Jesus, der ist ja der Letzte, der da an der Stelle spricht, vorher, in dem Text, den wir letzte Woche hatten, und sie fragen, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Eigentlich witzig, ne? Sie konnten auch die Frage vorher abbrechen. Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer?
Ja, also ist natürlich, genau, das ist natürlich echt so eine gute Frage. Aber
ja, spannend daran ist doch, dass da in der Frage nicht drinsteckt, warum die eigentlich fasten. Ja, man könnte den Jüngern ja vorwerfen, es gehört doch zu jedem guten jüdischen Gesetzestreuen, dass er fastet. Warum macht ihr das nicht? Das ist hier nur eine Vergleichsfrage. Hä? Alle anderen, die irgendwie krass drauf sind, die fasten doch auch.
Ach, würdest du sagen, das ist tatsächlich damit gemeint, dass das noch nicht mal ein Vorwurf ist?
Na doch, schon ein Vorwurf, aber ein Vorwurf nach dem Motto, also bisher haben wir gedacht, dass die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer schon richtig ordentlich machen, und jetzt kommt ihr hier und ihr macht das nicht mal so wie die.
Ja, das ist eine gute Frage, ne, eigentlich.
Ja.
Kann man schon so sagen. Und dann kommt so eine Jesus-Antwort.
So eine Jesus-Antwort.
So eine richtige, ja, das ist auch so eine random Antwort, ne? Also wenn du wirklich, also wenn man halt nicht so Christ ist, wenn man halt nicht so drin steckt in dieser ganzen christlichen Bubble und quasi einfach damit einfach rechnet, dass Jesus diese Antwort gibt, dann ist halt wieder so eine Frage, so eine Antwort. Stell dir mal vor, du kommst zu irgendjemandem hin Weiß ich nicht, irgendwie ein Freund oder ein Typen, den du kennst, und der, du fragst den irgendwas, ja, also wie, ich sag jetzt mal, ey, hast du Bock auf meine Feier zu kommen? Oder nee, kann ich auf deine Party kommen? Oder weiß der Geier, ja? Und dann kommt so eine Antwort, die nichts eigentlich offensichtlich mit der Frage zu tun hat. So eine Frage ist halt so, da dreht sich Jesus um und hast du schon keinen Bock mehr zuzuhören, wenn du denkst, Alter, laber nicht. Was ist denn mit dir los? Antworte doch einfach mal auf die Frage. Macht er nicht, ja? So, der kommt wieder mit so einem heftigen, das ist so ein heftiger psychedelischer Scheiß, ja? Und da können, gehen wir jetzt mal rein. So, ich habe es noch nicht bewertet, hoffe ich.
Schmacken, ey. Nur Bewertung hier und ich hoffe noch nicht. Gut, okay. Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist?
Wer ist denn bitte, ja, was soll denn das? Wer ist der Bräutigam und wer sind die Hochzeitsgäste?
Naja, gut. Also die Frage ist ja, warum fasten deine Jünger nicht? Plural. Also sind sie wohl die Hochzeitsgäste, die nicht fasten.
Ja, und dann, während der Bräutigam bei ihnen ist, da könnte man dann denken, ach, die haben jetzt gerade eine Hochzeit, wie nice. Ja.
Genau, ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendein ganz schlauer Ausleger ja jetzt hier sieht, wie aus einer profanen Geschichte auf einmal so eine ganz abgefahrene Jesus-Geschichte geworden ist. Ja, eigentlich war das nur ein Bericht von einer Hochzeit.
Ja, scheiße, wenn man das einfach so lässt, dann, also wenn man bis Vers 20 liest, könnte man sagen, ja, ist jetzt Hochzeit, deswegen fasten die
nicht. Ist gerade halt Hochzeit und Jesus scheint jemanden zu heiraten.
Genau, und ne, solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten.
Ja, genau, also ich muss eher mal so denken, solange der Bräutigam bei den Hochzeitsgästen ist, dürfen sie ihr Jackett nicht ausziehen. Das wäre so meine Assoziation.
Echt, tatsächlich?
Naja, ja. Alle warten ja darauf, bis der Bräutigam sein Jackett auszieht auf der Hochzeit. Das ist ja bei uns heute so.
Ja,
ich weiß, du hast ihn nicht dran gehalten.
Es ist ein ganz entsetzlicher Brauch. Es ist schrecklich. Es tut nur weh. Aber mir hat jemand mal auf eine Hochzeit, ich weiß gar nicht mehr, echt so richtig weiß ich gar nicht mehr wessen, aber der sagte mal jemand zu mir, Digga, entweder trägst du deinen Anzug oder dein Anzug trägt dich. Und er meinte immer, wenn man Leute sieht, die sich immer mehr entblättern, dann ist das, sind das Leute, die der Anzug trägt. Genau, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten an jenem Tage.
Ja, so ist es.
Wenn man noch nie das Evangelium zu Ende gelesen hat, dann kann man das nicht verstehen.
Nö, genau. Aber das ist der Witz am Markus-Evangelium, zumindest meinen das einige, dass man, wenn man das Evangelium am Ende liest, dass man dann motiviert ist, es nochmal von vorne zu lesen.
Aha.
Und dass man das dann erst verstehen kann. Aber da kommen wir noch hin. In vielen Tagen.
Ja.
Wenigen Wochen. Ja.
Ja.
Wir sind schon auf dem Weg dahin. Aber darüber unterhalten wir uns an der Stelle. Man muss auf jeden Fall das Evangelium schon mal gelesen haben oder von irgendjemandem das erklärt bekommen, was hier gemeint ist.
Genau, sonst rennt man hart gegen die Wand und findet die Stelle einfach nur bescheuert.
Genau, welcher Bräutigam hier gemeint ist. Ja. Offensichtlich meint Jesus sich mit dem Bräutigam, hatten wir ja gerade schon. Und irgendwann wird der Bräutigam von ihnen genommen. Also es kann kein normales Hochzeitsfest sein, weil ich meine, wie viele Wochen will man mit dem Bräutigam rumhängen und die ganze Zeit essen und trinken und feiern? Da ist die Analogie schon sehr weit ausgedehnt. Ne?
Genau. Und dann, also genau, und dann sagt er halt, dann werden sie fasten so. Dann ist quasi die Hochzeit vorbei. Und dann fasten die. Ja, also sagt er im Wesentlichen, läuft.
Ja, und tatsächlich ist es ja so, dass Jesus beim letzten Abendmahl sagt, ich werde nicht mehr von diesem Wein trinken und von diesem Brot essen, bis ich zu meinem Vater komme, ins Himmelreich. Das ist der Moment, wo das Fasten losgeht. Das letzte Abendmahl.
Ah, können wir dann darüber reden, wenn es soweit ist?
Ja, natürlich, aber Simon, wenn wir ja wollen, dass wir das hier verstehen und man das erst verstehen kann, wenn man schon alles mal gelesen hat, dann müssen wir aber irgendwie auch dafür sorgen, dass wir die Informationen auch nachliefern.
Ja, ich muss dir tatsächlich sagen, da lehne ich mich jetzt ganz krass zurück und lausche deiner wunderschönen Stimme, denn mich lässt tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, trotzdem diese Stelle mit ganz vielen Fragezeichen zurück, denn die einzelnen Analogien für sich verstehe ich nicht. So, bitte.
Was meinst du denn genau? Was verstehst du?
Ja, Dann kommt ja danach diese Sache mit den Lappen.
Ja, aber wir sind ja noch nicht bei den Lappen. Noch nicht. Was ist jetzt das Problem mit dem Bräutigam und den Hochzeitsgästen?
Ja, also, was soll, ja, also, ich habe da mit dem Kommilitonen mal darüber gesprochen, wieso man denn jetzt eigentlich, also, wo ist denn die Braut, Mann? Also, diese ganze Sache mit der Braut und dem Bräutigam, diese ganze Analogie geht mir schon irgendwie, ich verstehe die nicht, ganz ehrlich. Ich meine, ich bin verheirateter Mann. Und trotzdem raff ich nicht, was das soll. Warum sagt er denn sowas?
Naja, weil das ganze Alte Testament davon voll ist, dass die Braut Israel ist und Gott seine Braut Israel, die immer wieder als Frau dargestellt wird, übrigens auch, ja, zu sich nimmt und heiratet.
Okay, soweit komme ich auch noch mit. Aber auch das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Wieso das nicht?
Das ist halt einer von diesen Bildern, tut mir leid, ich studiere seit Jahren Theologie und es ist aber irgendwie überfordert mich dieses ganze Bräutigam-Braut-Israel-Gedöns. Ich bin vielleicht auch so überfrachtet mit diesen ganzen frommen Phrasen, dass ich schon blind und taub und stumm und keinen Geruchssinn mehr habe, aber irgendwie ist mir das einfach zu Fülle. Das ist so ein Bild nach dem anderen, so ein Bombardement aus Sachen, die mich halt nicht so Punkt bringen.
Aber wenn du jetzt,
verstehst du,
halt ein Leser aus der Zeit bist, ja, ein Zeitgenosse von Markus bist und du liest Hochzeit und Hochzeitsgäste und Bräutigam und das Ganze klingt irgendwie komisch, dann ist es schon naheliegend zu denken daran, dass Gott immer wieder als Bräutigam seinem Volk und seinem Israel gegenüber auftritt und sagt, und das Verhältnis klärt und sagt, du hast im Staub gelegen, aber ich werde dich daraus befreien und wir werden vereint sein und zusammen sein. Das ist ja immer so ein Wort über das Heil, über das Ende der Zeiten, über den Moment, wo sozusagen alles gut wird, ne? Und Jesus deutet hier ganz klar auf diese Zukunft hin. Auf dieses, diese Hochzeit. Das ist halt ein komisches Bild, klar, das klingt komisch und irgendwie merkwürdig, aber es ist halt für die Leute zu der Zeit ganz normal zu denken, wenn alles zusammenkommt, wenn alles gut wird, dann ist Gott mit Israel so vereint und mit seinem Volk, dass sie wie verheiratet sind. Die erste Ehe in der Welt, Adam und Eva, sind schon ein Bild dafür, in diesem Sinne, wie Gott die Welt meint, dass Gott und Mensch aufeinander bezogen sind und miteinander in engster Verbindung sind. So wie ein Ehepaar miteinander zusammen ist. So eng verbunden. So, deine Ehe ist ein Bild für die Beziehung von Gott mit uns allen.
Ja gut, ja. Geh mit. Ich gehe mit. Ja, ist gut. Ja.
Aber jetzt die Lappen.
Die Lappen.
Du freust dich auf die Lappen.
Ich freue mich so auf die Lappen. Ich konnte heute Nacht schon nicht schlafen, deswegen. Ja, denn niemand fliegt einen Lappen. Also ein Lappen ist, glaube ich, ein schlechtes Stück Stoff.
Ja.
Von einem Tuch auf ein altes Kleid. Ach nee, umgekehrt. Es gibt ein altes Kleid und ein gutes Stück Stoff. Und sonst reißt der neue Lappen vom alten ab.
Genau.
Gut, das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Das alte Kleid ist ja schon so ein bisschen durchgetragen und dann nähst du da noch mit deiner Nadel durch und dann wird das alles marode und dann hast du irgendwie den Lappen verwendet und das Kleid geht kaputt und ist alles Grütze. Deswegen repariert man alte Kleider nicht.
So ist es.
Und was soll das jetzt
zumindest
hier mit...
Zumindest nicht mit einem neuen Kleid. Also alte Kleider kann man gerne mit alten Kleidern flicken, aber nicht mit neuen.
Ja, jetzt kommst du mir hier mit, ja, die Transformation muss noch stattfinden, oder was? Hier, der alte Kleid, die schmuddelige, hast schon recht. Ja, die Auferstehung hat noch nicht stattgefunden.
Was ist das neue Kleid?
Das neue Kleid ist...
Das neue Tuch, das neue Tuch.
Nee, das ist schon, das neue Tuch ist Jesus.
Aha.
Und das alte Kleid ist das Gesetz.
Mhm.
Und
das Gesetz, zumindest das Zusammenleben nach dem Gesetz, das sich dann eingebürgert hat. Ja, also Fasten und solche Sachen.
Und dann sagt halt Jesus, Rituale. Ich bin der Tuch und ich habe da jetzt, also da drauf nähen, die näht werden ist schlecht, deswegen müssen wir hier noch einige Sachen machen, aber da sind wir noch nicht.
Genau.
Und du würdest sagen, auch das hat jemand verstanden in der Antike, wenn er ihn eigentlich nur fragen wollte, warum die nicht fasten.
Keine Ahnung, Jürgen, ob man das verstanden hat.
Ja.
Die Aufgabe an uns ist ja, das heute zu verstehen. Ja, vielleicht hat man das damals tatsächlich nicht verstanden und umso krasser war es, wenn es halt Leute doch verstanden haben und den anderen erklärt haben.
Ja, also ich bleibe dabei, ist so eine Jesus-Antwort. Ja.
Ja, natürlich. Ich gehe auch davon aus, dass jede Jesus-Antwort eine Jesus-Antwort ist.
So, jetzt Vers 22.
Ja.
Jesus ist ein Schlauch.
Das wird der Titel der Folge, glaube ich.
Scheiße, Jesus ist ein Schlauch. Nee, warte, Jesus ist der Wein. Es tut mir leid.
Genau.
Jesus ist der Wein.
Jesus ist kein Schlauch. Genau. Jesus ist der Wein.
Und der Schlapperschlauch, das sind die Leute. Also das Gesetz oder das ist halt das Leid. Icke, du, wir alle. Nee, naja, die anderen. Und dann ist Jesus der Wein und wird halt in den Schlauch gefüllt, ist blöd. Und das ist übrigens total krass, denn zerreißt dieser Schlauch. Für mich ist das ja sowas richtig, jetzt habe ich wieder geräuspert. Ah, jetzt habe ich es bemerkt. Der Lukas sagt,
ich räuspere. Mach ruhig weiter, ich schneide es immer raus.
Genau, und der Schlauch, der geht kaputt und zerreißt. Man könnte sagen, Jesus ist so heftig, wenn er jetzt quasi einfach so in die Welt kommt, dann würde alles auseinanderfallen. Damit würde er sozusagen beschreiben, wenn ich jetzt einfach so hier heftig die Nummer durchziehe, dann geht hier alles kaputt. Und das ist total spannend, weil dann man nämlich sagen kann, der Jesus, das beschreibt dann sozusagen die Stelle, dass Jesus behutsam auf diesen ganzen alten Schlauch zugeht und sagt, wir nehmen jetzt den Schlauch weg und machen einen neuen. Okay? Und dann sagen die Leute, okay, Schlauch weg, neuer Schlauch. So.
Okay, jetzt vielleicht sollten wir nochmal kurz klären, warum das überhaupt Schläuche sind.
Ja, weil Wein wurde in Därme gefüllt, Bäuche. Also halt Eingeweide und so, beziehungsweise Lederriemen, Gedöns. Mm. Das ist halt ein Schlauch.
Genau, und wenn man, und der Wein, der war damals ja eher so essigartig. Ja, also man darf sich da jetzt keinen schönen Tempranillo drunter vorstellen oder so. Gran Reserva oder Merlot, sondern halt so einen schönen Essigwein. Ordentlich sauer.
Ordentlich sauer.
Das heißt, die Schläuche haben also einiges aushalten müssen, wenn neuer Wein reingefüllt wurde. Und deswegen mussten es neue Schläuche sein, die nicht schon durch den vorigen Wein zersetzt waren.
Genau, weil Wein herzustellen war auch damals kein Kinderspiel, sondern es war einfach Arbeit. Und dann willst du den natürlich nicht verschwenden. Und ja.
Ja, und alles würde kaputt gehen. Also der Wein würde die Schläuche zerreißen, der Wein wäre verloren und die Schläuche auch. Aber du sagst jetzt gerade, die Schläuche sind ein Bild für die alten Schläuche sind ein Bild für die Leute, oder was hast du
gesagt? Ja, das ist halt so die Frage. Ich sag ja die ganze Zeit, eigentlich verstehe ich es ja gar nicht so richtig. Ja, genau, was sind denn die alten Schläuche? Also Jesus ist ja Wein und die Schläuche sind halt irgendwie der Rahmen, der das Ganze festhält, ja. Ich weiß es nicht. Mann, jetzt sag doch mal.
Naja, woher soll ich
das? Du hast doch irgendwo ein schlaues Buch gelesen oder so.
Naja, also neuer Wein. Genau, vielleicht Jesus, vielleicht auch die Botschaft von Jesus, oder auch die Art, wie sich Gott offenbart. Vielleicht ist es das. Dann haben wir unseren Titel auch mal wieder genannt. Offenbart!
Cast.de.
Also das ist ja parallelisiert, ja, der Bräutigam und die Hochzeitsgäste, das ist das erste Bild. Das zweite Bild ist ein Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Damit ändert sich ein bisschen was, weil ein Lappen ist ja keine Person, sondern es ist ein Material, es ist ein Stoff. Ja, vielleicht ist es auch eher das Material, also der Inhalt von dem, was Jesus sagt, was da neu ist oder die Form, wie er es macht. Und das dritte ist dann halt das Bild mit den Schläuchen. In jedem Fall ist es so, dass, also die Frage ist ja, warum fasten diese nicht? Und Jesus sagt quasi, Fasten ist veraltet für mich jetzt, für diese Situation. Also er sagt nicht generell, Fasten ist schlecht oder sowas, sondern Fasten ist einfach nicht mehr dran. Jetzt ist eine andere Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo der Bräutigam da ist. Ja, oder jetzt ist auch die Zeit, wo das, was man früher so gemacht hat, einfach veraltet ist. Jetzt kommt was Neues. Und das darf man nicht miteinander vermischen. Aber was heißt dieses miteinander? Heißt das zu sagen, naja, wir haben jetzt hier Jesus, der geht krass zu den Zöllnern und Sündern, wie wir es letzte Woche hatten, aber er fastet trotzdem, wäre natürlich irgendwie schwierig, ja, also wenn Jesus nur 3 Jahre Zeit hat oder so, vielleicht sogar weniger, und er fastet erstmal die Hälfte der Zeit, dann hat er nicht so die Energie, die nochmal durchzuziehen, wa?
Tja, ja, ich mag die
Ach Simon.
Also, weiß ich total, ja, also deine Auslegung ist wunderschön, Lukas, aber mich überfordert sie elendig. Ja.
Wieso? Meine Auslegung ist doch nicht viel weiter gekommen, als das, was du gesagt hast.
Aber was mich an der Auslegung immer noch, also immer wieder auffällt, ist ja, dass Jesus sagt, denn sonst geht auch der Wein verloren. Und dann denke ich mir so, ist denn jetzt Jesus wirklich der Wein? Und kann Jesus verloren gehen? Also ist ja irgendwie auch ein bisschen crazy. Deswegen sind ja solche Stellen, also wir auch in Wirklichkeit, also ich würde persönlich auch nicht dazu neigen zu sagen, dass Jesus der Wein ist, weil geht der jetzt verloren? Was soll denn das? Und das wird ja auch nie so richtig aufgeklärt.
Ja.
Ja. Also man könnte sagen, es ist so ein bisschen ein Geheimnis. Ja.
Ja.
Und das macht mich so ein bisschen alle, weil ich eigentlich gerne hätte, dass Jesus mal ein paar Sachen nicht so freakig erklärt und man am Ende dasteht und Schultern zuckt und sich denkt, danke Jesus, dass du mir meine Frage mit dem Fasten beantwortet hast. Ich stehe immer noch da, habe keine Ahnung. Ja, könnte jetzt auch drei.
Ja, ich habe übrigens mal gelesen zu dem neuen Stoff, ne? Dass der bei Nässe sich zusammenziehen würde. Und dabei den schon
also zieht sich Jesus bei Nässe zusammen
auseinanderreißen würde. Mensch.
Oh,
wie gut, dass ja, wir das wissen, ist, dass es eine Metapher ist.
Das ist halt immer, genau ne? diese Ach, Jesus-Antwort. Da denkt man sich, muss doch
ja.
Also
na, wir können es halt ja, wir können es nicht 100% aufeinander bringen, aber es wird irgendwie schon klar, dass Jesus sagt, das, was jetzt mit ihm kommt, ist absolut neu. Und es lässt sich nicht in den alten Formen, in dem, was man früher gemacht hat, in dem man seinen Glauben früher aufbewahrt hat, aufbewahren, sondern den Glauben, den Jesus jetzt bringt.
Und was lerne ich für heute aus neu dieser Stelle?
Und anders. Aus dieser Stelle kannst du zum Beispiel einfach eine radikale Frage, Anfrage hören. Ja, an alle. Ist es jetzt gerade dran, die Tradition durchzuführen? Die Tradition ist per se nicht schlecht, ne? Also Jesus sagt ja nicht, Fasten ist doof, sondern wenn der Bräutigam da ist, wenn ich da bin, dann sollen meine Jünger nicht fasten. Aber die Frage ist immer bei jeder Tradition, ob sie halt lebendige Tradition ist, also eine Tradition, die Sinn hat, oder ob sie in dieser Zeit gerade dran ist. Man muss sich mal fragen, ob man jede Tradition, die man so in Kirche und Gesellschaft hat, immer einhalten muss. Ja, zum Beispiel, muss man jedes Weihnachten in die Kirche gehen? Oder jedes Osterfest? Ihr habt ja am Freitag die Wahl, ja? Ob ihr zum Karfreitag geht oder am Sonntag. Ja, muss man das immer machen? Nein, muss man nicht. Vielleicht ist es auch einfach mal dran, zu seiner Oma, die kurz vorm Sterben ist, zu gehen und um Vergebung zu bitten für all die Tage, die man sich keine Zeit für sie genommen hat. Was soll diese Tradition, ne, wenn sie dem eigentlichen im Wege steht? So,
Pam,
Versuch einer Annäherung.
Etwa wunderschön, Lukas. Ich könnte dir immer so zuhören. Es ist schön, Leute.
Ja, super.
Wenn der Lukas, wenn man die privat kennt und er so einen Moment erreicht, wo er so ein bisschen so den heiligen Zorn empfindet über Sachen, dann kann er so großartig in Rage sich reden. Und das ist immer noch total sympathisch.
Hör auf, mich zu provozieren.
Ja.
Alles klar. Also, ihr habt gesehen, manchmal wissen wir auch nicht Bescheid oder kommen nicht so richtig durch. Und das ist durchaus eine Beobachtung beim Bibellesen, die wir auch wichtig finden. Man kann nicht immer alles erklären. Die Frage ist auch, ob ich alles verstehen muss oder ob es manchmal auch einfach gut ist zu wissen, ich muss auch nicht alles verstehen, aber ich darf damit ringen.
Dann habe ich noch eine Bitte an die Hörer, die da draußen sind. Wenn jemand von euch Bock hat oder irgendwelche quasi Antworten dafür hat, ey, schreibt einen langen Kommentar. Ich würde es wirklich gerne hören oder lesen, was ihr darüber so denkt über die Stelle, weil die mich, seit ich Theologie studiere, eigentlich immer mit Fragen zurücklässt. Vielleicht können wir das ja mal quasi als Gemeinschaft aufbrechen.
Genau. Oder einen kurzen Kommentar. Könnt ihr auch, wenn ihr nicht so lange schreiben wollt.
Oder ruf uns an, solltest du uns persönlich kennen oder was.
Genau. Ja. Nee. Ja, ich hätte auch noch eine Bitte an unsere Hörer. Bleibt wertig. Bis zur nächsten Woche. Dann mit dem Ehrenraufen am Schabbat.
Juhu.
Macht's gut.